Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Er war ein großer Tonkünstler und hielt am Begriff des Genius fest. Sein Werkverzeichnis zählt 500 Positionen, Instrumental- und Vokalmusik. Der Komponist Wolfgang Riem ist im Alter von 72 Jahren gestorben.
Ich schreibe ein Stück und das beinhaltet die Gedanken. Und dann schreibe ich wieder ein Stück und das beinhaltet die Gegenrede. Ich bin ein Mensch des primären Hervorbringens. Ich bereite mir nicht ein Feld der sekundären Aufbereitung, von dem ich hoffe, dass dann irgendwann die Wissenschaft einklingt und das Ganze fortsetzt, sondern ich mache die Dinge, ich schaffe.
Bevor er 1970 in die Musikwelt ein- und aufbrach, da wurde Wolfgang Riem 1952 in Karlsruhe geboren. Unweit entfernt in Ettlingen ist er heute gestorben. Das Badische hörte man ihm an, sah ihm sogar Lebensfreude und Feinsinn an. Beides spielt im Werk eine große Rolle. Schöpferisch wohnet der Mensch, komponiert sein Leben. Das hätte er vielleicht mit Hölderlin sagen können. Dichtung, Malerei, Musik spielten für den jungen Wolfgang Riem eine große Rolle. Abitur, Staatsexamen an der Hochschule für Musik in Karlsruhe legte er gleichzeitig 1972 ab. Studien in Freiburg folgten. 1985 erhielt er dann den Lehrstuhl für Komposition an der Musikhochschule Karlsruhe. Riem wurde und war vieles, auch Kompositionslehrer mit vielen Schülern. Als Schüler selbst komponierte er schon früh. 1979 gelang ihm der Durchbruch mit der Kammeroper Lenz nach der Vorlage von Georg Büchner über den geistig überanstrengten Sturm- und Drangdichter Jakob Lenz. Im Nachruf von Raoul Mörchen hat Wolfgang Riem nun das erste Wort.
Musik ist ein Vorgang, der aus sich selbst besteht, sage ich immer, der einen Durchgang formuliert, einen Prozess von nach und eine Durchlässigkeit den Menschen anbietet. Musik ist eben kein Objekt, dessen man habhaft werden kann. Sie existiert immer nur im Vollzug, im Durchgang.
Die Musik ist ein Prozess, der als Prozess erlebt werden muss. Nur dann kann sie beim Hörer eigene Prozesse anstoßen. Was klingt wie ein bloß klug formulierter Allgemeinplatz, war doch das tief empfundene Credo eines der produktivsten Komponisten unserer Zeit. Die Kämpfe von einst waren längst Geschichte, als es der 60-jährige Wolfgang Riem im Gespräch formulierte. Doch sie klingen darin nach. Der Aufruhr des jungen Shootingstars, der sich in den frühen 1970er Jahren mit Trotz und Polemik gegen die Generation der Väter auflehnte und gegen ihre Musik, die vorgab, systematisch und quasi wissenschaftlich zu sein und die verstanden, aber nicht unbedingt erlebt werden wollte. Riem war nicht der Einzige, der dieser gleichsam objektiven Kunst damals ein empörtes Ich, Ich, Ich entgegenschrie. Aber er war der mit Abstand erfolgreichste. Uns muss es schütteln vor Energie oder wir müssen lautlos sein vor Leere. Dann sind wir Komponisten. Ich will bewegen und bewegt sein. Wolfgang Riem liebte große Worte und ließ ihnen Taten folgen. Niemand komponierte so schnell und so viel wie er. Mit Elektronik und neuen Medien konnte Riem nichts anfangen, sonst aber mit allem, was das Metier ihm bot. Vom Klavierstück bis zum abendfüllenden Musiktheater. Streichquartette, sinfonische Musik, Konzerte, Orchesterlieder, sogar Märsche. Riem wollte und konnte alles. Schaffenskrisen und Schreibblockaden, darunter mochten wohl die Kollegen leiden. Musik war nie etwas, wofür Wolfgang Riem kämpfen musste. Sie war ganz einfach in ihm, Teil seines Daseins.
Während der Endphase eines Stückes häufen sich Wunsch- und Vorstellungsbilder für anderes. Und das ist dann genau die Synapse. Wenn ich das Stück abgeschlossen habe, dann bin ich schon in einem Zustand, der ein nächstes ermöglicht.
Und so wuchs die Musik in ihm und aus ihm heraus. Schon als 50-Jähriger wurde Riem international mit Festivals gefeiert und mit Ehrungen überschüttet. Aufträge kamen zuhauf aus den besten und größten Häusern. Intendanten, Journalisten und Kuratoren hofierten ihn und wollten möglichst dicht dran sein an einem, der so sehr der Vorstellung vom Genie entsprach. Die Fachkritik hielt sich eher bedeckt und erhob gelegentlich Zweifel an einer Musik, die vielleicht einen Tick zu dringlich daherkam und zu erschüttert und sich gelegentlich zu nivellieren drohte in ihrem Pathos. Dass Riem dabei in Gremien und Jurys ebenso omnipräsent war wie in den Konzertsälen und Opernhäusern, ließ manchen schon vom deutschen Staatskomponisten reden. Doch alle Zweifel verstummten, wenn man ihm persönlich gegenüberstand oder saß, im Gespräch oder bei einem Glas Wein. Hinter dem so maßlos begabten und gebildeten Künstler Wolfgang Riem steckte ein umwerfend freundlicher, offener, neugieriger und auch sehr diesseitiger Mensch.
Ich finde, aus dem Lebensvollzug entsteht letztlich dieses Produzieren. Das Produzieren ist ein integraler Bestandteil dieses Lebensvollzugs, der auch den Lebensgenuss mit einbezieht.
Zum Tod des Komponisten Wolfgang Riem, der 72-jährig gestorben ist, war das ein Nachruf von Raul Mürchen. Wir fragen in diesem Sommer in Kultur heute nach der Begriffs-, nach der Idee-, nach der Realgeschichte von Freund und Feind in diversen Beiträgen und Gesprächen. Heute blicken wir mal ins Altertum, aber nicht nur. Die Altphilologin Melanie Möller hat nicht nur Bücher zu Ovid und Homer verfasst, sondern auch zur Rhetorik, sondern auch gerade und über den entmündigten Leser, über zumutungsreiche Literatur. Sie lehrt als Professorin für klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik an der Freien Universität in Berlin. Ein flüchtiger Blick zeigt, das Lateinische ist meist begrifflich und sprachlich sensibler. Der Inimicus etwa, der persönliche Feind, ist eine Art Gegenfreund. Ein Unfreund, ein Gewesenfreund, ein Freundschaftsverräter. Im Feind stecken wirksame Reste vom Freund. Der Staatsfeind hingegen, der Hostis, das ist ein Feind und Fremder, ein Landesfeind, der auswärtige Gegner. Der kann aber auch ein Gast sein, ein freundlicher oder feindlicher. Ein Moderator heißt übrigens im Englischen Host. Der Adversarius hingegen, das ist ein rechtlicher Feind, ein Prozessgegner, der naturgemäß auch ich selber bin. Immer ist der eine des anderen Widersacher und umgekehrt. Melanie Möller, ist das Lateinische also präziser?
Ja, das ist sehr viel präziser. Also wenn man mit dem Adversarius anfangen, wie Sie es gerade gesagt haben, sehr schön auch vor Gericht. Zwei wenden sich ab eigentlich. Das sind zwei Abgewandte, diese Bewegung, beziehungsweise sie wenden sich zu und wenden sich ab. Das ist so ein bisschen wie bei so einer Apostrophe. Hat was mit Wendung zu tun, mit Wendigkeit. Und so kann man natürlich auch zwischen Freundschaft und Feindschaft die Rollen wechseln. Und ja, der Klassiker ist tatsächlich der Amicus Inimicus. Also im Amicus steckt ja auch die Liebe drin, die Gewogenheit, der Amor. Und im Inimicus haben wir dieses privative In am Anfang, dass diese Zuneigung ausschließt, abwehrt, verneint, kann natürlich trotzdem ein gewesener Freund sein, aber irgendwie ist diese emotional zugewandte Ebene dann schon sprachlich ausgeschlossen. Da hat sich was dazwischen geschoben, was dann manchmal unwiderrufbar so bleibt.
Kennt man aus dem Leben, nichts ist schlimmer als gewesene Freunde, ne? Die sich verraten fühlen.
Ja, auf jeden Fall heftiger als unbekannte Feinde.
Sie haben gerade ein Buch über den entmündigten Leser gemacht, Melanie Möller, und paaren darin zumutungsreich römische, auch griechische Autoren mit modernen, weil sie sich über die schwer erträgliche Leichtigkeit des Cancelns ärgern, so heißt es ihr Buch im Untertitel, denn die nimmt den anstößigen Texten den Stachel, ist das so Ihre Grundüberlegung?
Ja, sie nimmt auch das, was man möglicherweise ja als feindselig bezeichnen könnte oder doch als fremd. Fremdheit und Feindseligkeit gehören ja manchmal auch zusammen, also zumindest von den etymologischen Bedeutungen her, von den Anfängen her. Das Fremde, was man nicht kennt, das irritiert. Und ich würde auch schon sagen, dass diese Texte, diese Stacheln irgendetwas Irritierendes haben, fremd vielleicht auch wirken, also zumindest für die Leute, die das noch nicht gelesen haben. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass manche Leute ein Buch und Film, irgendein Kunstwerk überhaupt erstmals in die Hand nehmen und dann ganz verstört sind. Ja, das kann auf jeden Fall irgendetwas Verstörendes haben, Fremdes, und das soll auch mal schön so bleiben. Also es gibt offenbar das Bedürfnis, das alles etwas kuscheliger, heimeliger, vertrauter zu machen, aber das ist etwas, was meiner Ansicht nach in der Kunst wenig zu suchen hat. Also es darf auch da sein, aber nur unter ferner Liefen.
Ja, mit Triggerwarnungen zu versehen. Würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich jetzt nach wenigen Minuten sage, wir müssen durchaus Freundschaft auch mit feindseligen Texten entwickeln?
Das ist dann auf ein philosophisches Niveau gehoben, das ich jetzt noch nicht bemüht hatte. Ja, sehr schön. Das würde ich gleich unterstreichen. Also Freundschaft mit feindseligen Texten entwickeln. Man muss seine Freundschaftsbegriffe, überhaupt seinen guten Willen, sein Wohlmeinen ja auch immer mal wieder überprüfen. Wie großzügig ist das eigentlich? Und wenn man nachfasst, dann ist das doch oft sehr kleinteilig, zumindest gegenüber verstörenden Texten, die einem nicht in den Kram passen, sei es nur, weil sie bestimmte Wörter benutzen. Da darf man also wirklich sehr, sehr großzügig sein und die Feinde, die Wörter, die bösen Gedanken, die unliebsamen Themen trotzdem willkommen heißen. Das muss gar nicht christlich sein mit der anderen Wange, die man hinzuhalten hat, sondern einfach ein bisschen, ja, entspannter, großzügiger, weiterherzig.
Sie benutzen Texte, die einem Bildungsbürger vielleicht vertraut sind, von Vergil oder Ovid oder Euripides oder auch dem Dichter Catull, um sie doch ziemlich grob gegen den Strich zu bürsten. Das ist das eine. Das heißt, eine sehr lebensnahe Übersetzung, wo es manchmal sehr derb, um nicht zu sagen vulgär, zugeht. Aber das Ganze hat einen Sinn, nämlich zu sagen, die Kunst ist die Kunst, das Leben ist das Leben, der Dichter ist der Dichter und die Dichtung ist die Dichtung. Also verdammt nochmal, das auseinanderzuhalten.
Ja, es war mir ein Anliegen zu demonstrieren, dass das kein modernes Phänomen ist, auch ein modernes, aber eben nicht nur, dass das immer schon so gewesen ist, dass Künstler die Grenzen ausloten. Natürlich tun sie das, dass sie mit Rollen spielen, dass sie vor allen Dingen die Beziehung von Kunst und Leben in den Blick nehmen. Die geht nicht immer so leicht auf. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sagt die Dichtung oft, sagen die Dichter. Und das ist auch in gewisser Weise gut so. Natürlich gibt es gleichwohl Berührungspunkte zwischen Kunst und Leben, das wissen wir alle, aber die sollten nicht sich auf einen Normraster irgendwie zurücklesen lassen, sondern man sollte zumindest in der Vorstellung die Kunst das sein lassen, was sie will, nämlich frei und unabhängig von lebensweltlich normierten Zugriffen.
Keusch und gesittet soll der fromme Dichter sein, heißt es im berühmten 16. Gedicht von Catull. Doch die Verslein, die haben dies nicht nötig. Das heißt, man darf durchaus Freund oder Freundin produktiver Feindschaft sein, wenn es um Texte und ihre Autonomie geht.
Unbedingt. Und auch die in den Dichtungen durch versifizierten Gegenstände und seines Menschen werden ja der ganzen Skala bedient, also von Freund zu Feind, von Liebe zu Hassobjekt, Subjekt, Objekt, das verschränkt sich alles ganz wunderbar ineinander und das greift natürlich auch über auf die Leser und diejenigen, die sich mit den Texten beschäftigen. Die sollten also auch dieses Angebot als Bereicherung empfinden, dass ihnen Texte auch feindselig entgegenkommen und sie dann vielleicht trotzdem eine besondere Freundschaft zu ihnen entwickeln können. Also es darf auch die Feindschaft bleiben, aber egal.
Damit Melanie Möller nicht zu himmelblau wird, ich entgegne Ihnen die antiken Texte. Das ist doch alles fremdenfeindlich und frauenfeindlich und herrschaftsverherrlichend. Allein der Euripides mit seinen Frauen, Stoffen Medea, Iphigenie, Bacchen, Troerin und so weiter. Sehen Sie es anders?
Ist das eine rhetorische Frage? Nein, also das ist jedenfalls, also ich könnte sagen, ich liebe frauenfeindliche Texte, vor allen Dingen solche, in dem Beispiel jetzt mal, die gar keine sind. Das ist ja auch oft so, dass die Leute nicht richtig lesen. Es gibt natürlich kein Frauenwahlrecht in der Antike und so auch nicht in den antiken Texten, aber es gibt doch sehr differenzierte Frauenbilder. Es gibt sehr vielschichtige Vorgehensweisen gegenüber Fremden, gegenüber Andersdenkenden und da steckt dann doch auch viel mehr drin, als es heute so gerne und vorschnell heißt über die Sklavenhaltergesellschaft. Es ist alles immer schon recht differenziert gewesen und das kann man in der Literatur ganz besonders deutlich erkennen, gerade gegenüber den sogenannten Minderheiten und Benachteiligten. Also wenn die Leute etwas genauer schauten, zum Beispiel auf Euripides, Medea, die sie gerade selbst ins Spiel brachten, könnten sie sehen, was eine fremde Frau alles leisten kann. Nicht nur ihre eigenen Kinder umbringen, aber wie sie sich also da in tiefste Auch Achill und andere lästige Konsorten, obwohl Achill hat ja auch was, aber es sind alles vielschichtige Charaktere. Ja, aber man sieht eben, wie eine Frau sich da in einem Konflikt befindet und ja, als reflexive Figur wirklich kunstvollst ausgelotet ist und da ist nichts mit Frauen- oder Fremdenfeindlichkeit. Jedenfalls nicht von Seiten des Autors.
Die Kunst ist gewissermaßen der sinnvolle Feind und das andere des Lebens.
Ja, das ist eine schön pointierte Formulierung, würde ich sagen. Das andere des Lebens, etwas, dessen man niemals so richtig Herr und auch nicht Herrin werden kann. Und das, was uns auffühlt, das uns am Leben hält, lebendig hält, ja, weil wir natürlich irgendwie doch auch immer so ein bisschen auf der Suche bleiben. Und wenn wir schon im Leben satt und zufrieden sein sollten, haben wir wenigstens in der Kunst noch einen Platz, um uns auszutoben. Und auch umgekehrt natürlich, wenn wir unglücklich und unzufrieden, erfolglos, verzweifelt sind, kann die Kunst uns vielleicht nicht unbedingt therapieren und muss das auch nicht, aber sie kann uns doch bereichern. Ablenken, erfreuen und uns Möglichkeiten des Denkens eröffnen, die wir vielleicht, von denen wir vielleicht so gar nicht geträumt hätten.
Unsere Philologen verhalten sich zu wirklichen Erziehern wie die Medizinmänner der Wilden zu wirklichen Ärzten. Welche Verwunderung wird eine ferne Zeit haben? Also Nietzsche und mein Ziel ist, volle Feindschaft zwischen unserer jetzigen Kultur und dem Altertume zu erzeugen.
Ja, das ist großartig. Eben ganz genau, weil Nietzsche diese Erfahrung ja auch schon gemacht hat, dass seine Zeitgenossen, die sich in dem Fall nun mit dem Altertum befassen, überhaupt ja so einen weichgespülten Humanismus daraus machen. Und das Inhumane, was Nietzsche ja sehr stark betont, in den Texten im Altertum, im Denken, dieses Wilde, und zwar nicht primitiv, weil noch entwicklungsstufenmäßig am Anfang, sondern in dieser Offenheit Wilde, weil die das dann auch nicht zulassen oder an die Ränder verbannt haben, ne?
Sagt Melanie Müller, die klassische Philologin, hat ein Buch geschrieben, das gerade rausgekommen ist, Der entmündigte Leser. Da kann man dann lesen, was Euripides etwa mit Annie Ernaux zu tun haben. Im Puls Tanz, so heißt in Wien das große Tanzfestival. Es bietet jährlich in außergewöhnlich hoher Dichte mehr als 50 Produktionen von internationalen und natürlich auch österreichischen Künstlerinnen und Kompanien in den Theatern und Museen Wiens. Ein hochkarätiges Festival ist das, bei dem alles auftritt, was Rang und Namen hat. Wiebke Hüster hat nämlich Stücke von William Forsythe, Strudel, Harrell, Sidi Labi, Chakawi und vielen anderen gesehen und darüber berichtet sie.
An diesem größten europäischen Tanzfestival ist bemerkenswert, wie gelassen es von Karl Regensburger geleitet wird. Vielleicht, weil er immer aus dem Vollen schöpfen kann. Regensburger lädt gerne junge wilde Stücke ein. In diesem Jahr fielen besonders die brillanten Brasilianer Davi Pontes und Wallace Ferreira auf, die in ihren beiden Variationen von Repertorio nackt bis auf Schmuck, Gelnägel, Socken und Sneaker eine schwarze, queere, vom Voguing inspirierte Ästhetik entfalteten, ironisch und voller überraschender, tatsächlicher physischer Annäherungen an das Publikum. Zu den Jüngeren der mittleren Generation von Künstlern zählt die südafrikanische Choreografin und Tänzerin Dada Massilo. Sie präsentierte Hamlet mit Live-Musik und Schauspielerei und ihrem gewohnt gut gelaunten, energiegeladenen Tanz. Mit einem Protagonisten, der seine übermächtige Mutter auf der Bühne umstandslos anschreit und der nackten Dada Marcelo selbst als geisterhafter Ophelia, die den vielen Toten am Schluss Blumen aus dem Jenseits bringt. Ganz und gar auf der unsentimentalen, umwerfend hintersinnigen und unterhaltsamen Seite war in der Reihe Classics das zuerst 2013 in Wien gezeigte All-Time-Favorites 150 Mal gespielte Mimosa von Trajal Harrell und drei Kolleginnen. Dieses gesungene, gespielte und getanzte Paradies, in dessen Zentrum eine tief anrührende, zynische, bezaubernd schöne Drag Queen steht, das ist François Chenillot, ist eine postmoderne Fortsetzung der wildesten Ideen des modernen Tanzes. Das Nachtleben als Kunstform, Popmusik als mit Lebensblut geschriebenes Poesiealbum, vier Irre, die so gut singen wie Prince und von denen sich drei immer abwenden, wenn der vierte im Mittelpunkt des Zuschauerinteresses steht. Anhand der Chronologien in den Programmheften sieht man, wann Festivaldirektor Karl Regensburger und sein Team jemanden entdeckt und wie eng sie die weitere Arbeit verfolgt und nach Wien geholt haben. 2007 war Sidi Labi Chakawi zuletzt beim Impulstanz eingeladen, eine Ewigkeit im zeitgenössischen Tanz. Er zeigt 3S, eine Arbeit aus der Pandemiezeit, die aber inhaltlich ganz andere Themen berührt. Der Schock der Corona-Epidemie erinnerte ihn an das Gefühl nach dem Erdbeben und Reaktorunglück in Fukushima, das Labi Chakawi selbst in Japan erlebte.
I love Japan, so it felt really like
Ich liebe Japan. Ich hatte das Gefühl, das Liebste wird mir genommen. Ich war sehr wütend. Als die Pandemie ausbrach, erinnerte mich das an das Erdbeben. Alle schauten sich an und fragten sich, was kommt als Nächstes? In den drei Soli befasst sich Shakaoui mit dem menschenverursachten Unglück und der Naturzerstörung auf drei Kontinenten und mit den extremen Gefühlen der davon betroffenen Menschen, die bis zu Selbstmordgedanken reichten. Das japanische Reaktorunglück infolge des Erdbebens in Fukushima ist das erste Thema, der Drogenkrieg in Kolumbien das zweite, Fracking und Ölbohrungen, die das Meer vor Australien zerstören, das dritte. Verbindende Elemente sind die Musik, der Einsatz von Text und dokumentarische Filmaufnahmen sowie Tänze, die wie Psychogramme den Protagonisten das Äußerste abverlangen.
The family we are with hides behind the staircase. One of the little boys cries, I don't want to die, Mom.
Wie viel Tanz kann, zeigt das Wiener Festival wirklich beeindruckend. Wie politisch, wie schräg, wie intellektuell, wie klug, wie besonders diese Kunstform ist und wie groß. Vor allem bei den Jungen.
Sagt Wiebke Hüster über das Impuls-Tanz-Festival Wien. Die Ampelregierung hat lange um einen Haushaltsentwurf gerungen. Die Bundeskulturfonds beklagen nun, dass die geplanten Kürzungen einer Förderung der Kulturszene im Weg stehen. Zu den privatrechtlichen Bundeskulturfonds zählen der Deutsche Literaturfonds, Deutsche Übersetzerfonds, Fonds Darstellende Künste und Musikfonds. Aber auch der Stiftung Kunstfonds. Und Karin Lingel ist dessen Geschäftsführerin und sie habe ich gefragt, was beklagen Sie?
Wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Klientel, die die Fonds fördern, unterstützen, pushen, die freie Szene ist. Also insbesondere die bildenden Künstlerinnen im Fall der Stiftung Kunstfonds, die Musikerinnen beim Musikfonds, die Literatinnen, Übersetzerinnen bei den anderen Fonds. Wir unterstützen, fördern diejenigen, die den inhaltlichen Content der Kunst und Kultur produzieren. Wir haben gesehen in der Pandemie, dass just unsere Klientel besonders gefährdet ist durch alle Raster, die da an Unterstützungen aufgeboten wurden, gefallen sind. Und der Koalitionsvertrag und alle waren sich einig, dass just diese Klientel sehr wesentliche Beiträge für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet und deshalb nachhaltig und auch dauerhaft strukturell unterstützt werden soll, dass das nicht mehr vorkommt. Das ist in diesem Jahr gestartet worden. Das war ein wunderbarer Push, das war ein wunderbares Signal. Wir haben alle begonnen, unsere Programme aufgrund der Erfahrungen anzupassen, zu modifizieren, damit wir diesen Long Run jetzt endlich schaffen, dass sowas nie wieder vorkommt wie in der Vergangenheit. Und jetzt haben wir das gerade anlaufen lassen. Wir konnten starten und jetzt kommt diese Vollbremsung.
Dass alle sparen müssen und dass das alle Ressorts trifft, war zu erwarten. Sie konnten sich nicht darauf einstellen?
Zwischen sparen und halbieren ist ein Unterschied, meine ich. Also wenn ich mir vorstelle, für die Stiftung Kunstfonds sind das 45% von 24 auf 25. Und zwar klar, dass wir alle einen Beitrag leisten werden zu dieser finanziellen Lage im Moment. Aber es ist ein Unterschied, ob das 15% sind oder 20% oder fast die Hälfte. Das gefährdet eben just diesen Aufbruch, den wir als Invest in die Zukunft machen wollten. Denn ich darf hinzufügen, die Fonds sind ja auch gefördert in diesem Portfolio der BKM als Innovationsfonds. Marktreiber. Bedeutet, wir sind diejenigen, die schauen, erkennen und finden, wo sind denn die Impulse, die für uns in der Zukunft wichtig sind? Wo sind die wichtigen Themen?
Im Koalitionsvertrag der Beauftragten für Kultur und Medien, das ist die Abkürzung BKM, da war ausdrücklich das Wort Innovationstreiber drin. Wird das Ihre Arbeit essentiell beeinträchtigen? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, weil Sie sich ja um die, Sie haben von Content gesprochen, also weil Sie sich um die Künstler kümmern. Das heißt, die Förderung kommt dann nicht mehr an.
Die Förderung kommt nur noch in reduziertem Maße an. Beispielsweise, wir haben in diesem Jahr 83 Stipendien vergeben an KünstlerInnen. Diese Zahl werden wir natürlich nicht halten können, was bei einer ohnehin niedrigen Förderquote selbst in der Spitzenförderung sehr schwierig sein wird. Und zum Zweiten, das ist eben die zweite Schiene, just das, was wichtig ist für die zukünftige strukturelle Unterstützung dieser ganzen Kunstszene, der Kulturbetriebe, des ganzen Bereiches, der für die Künstlerinnen und Künstler, damit sie eben ihre wichtige Aufgabe erledigen können, wichtig ist. Dieser Bereich, den wir jetzt angehen sollten mit den neuen Programmen, mit den veränderten Programmen, der wird nun natürlich massiv darunter leiden.
Die Entwürfe für den Bundeshaushalt 2025, Nachtragsetat für 24, werden in der zweiten Septemberwoche im Bundestag beraten. Verabschiedet soll der Nachtrag dann Anfang November werden und der Etat für kommendes Jahr dann Ende November. Ein Schluss ist dann für Ende November vorgesehen. Was sagt Ihre langjährige Erfahrung? Können Sie da noch Einfluss nehmen?
Wir sprechen natürlich mit allen Abgeordneten, die für den Bereich der Kultur zuständig sind. Die sind sich der Problematik durchaus bewusst, zumindest so die Signale, die uns schon erreicht haben. Man hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist uns allen klar. Und ich denke schon, dass die Parlamentarier einige Änderungen vornehmen werden in diesem Haushaltsentwurf, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Inwieweit am Ende das gerecht sein wird oder nicht, kann ich nicht wissen. Aber ich denke, es wird einige Akzentverschiebungen geben. Ich denke, es wird gut werden. Ich habe da Vertrauen ins Parlament.
Sagt Karin Lingel, die Geschäftsführerin der Stiftung Kunstfonds. Der Tod des Komponisten Wolfgang Riem ist nochmal Thema in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Die Salzburger Festspiele verneigen sich vor der künstlerischen Lebensleistung Wolfgang Riems. Er war ein großer Vor- und Nachdenker über Musik, ein Komponist, den ich immer bewundert habe. Die Salzburger Festspiele und ich persönlich haben Wolfgang Riem unendlich viel zu verdanken. Jede Begegnung hat mich bereichert und erfüllt. Das sagt Markus Hinterhäuser, Leiter der Salzburger Festspiele. 1982 erklang mit der Uraufführung von Fremde Szene erstmals ein Werk des Komponisten und seine Rede »Was sagt Musik?« zur Eröffnung 1991 hat bis heute Gültigkeit. 2021 hielt Wolfgang Riem seine vielbeachtete Salzburger Rede über das Jahrhundert und zu seinem 70. Geburtstag verliehen ihm die Festspiele als erstem Komponisten die Festspielnadel mit Rubinen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Wolfgang Riem ebenso und erklärte, seine Werke werden bleiben. Die UNESCO hat heute das Residenzensemble Schwerin als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Die Entscheidung fiel im indischen Neu-Delhi und war einstimmig. Zu dem Residenzensemble zählen das Schweriner Schloss sowie weitere Teile der historischen Innenstadt. Nun wird das Ganze vermutlich noch mehr Besucherinnen und Besucher anziehen und die Freude der nach Delhi mitgereisten Delegation war auf jeden Fall groß, auch auf Seiten von Mecklenburgs Kulturministerin Bettina Martin.
Wir haben die letzten Jahrzehnte uns schon sehr angestrengt, dieses Residenzensemble, dieses wunderbare Schloss zu renovieren, zu sanieren, herzurichten. Die ganze Stadt ist ein Juwel und alle, die nach Schwerin kommen, sagen, Mann, habt ihr es schön hier. Insofern glaube ich, das wird ein großer Schub für uns. Wir sind unglaublich stolz, aber es ist auch eine große Verantwortung.
Sagt Mecklenburgs Kulturministerin Bettina Martin. Italien, dies sei noch schnell hinzugefügt, hat mit der Via Appia, der über 2400 Jahre alten Straße gen Süditalien, seinen 60. UNESCO-Weltkulturerbetitel erlangt und liegt recht deutlich an der Spitze. Lady Gaga, Céline Dion, Opernsängerin Marina Viotti und Rapperin Aya Nakamura mit der französischen Nationalgarde, das sind nur einige der glanzvollen Namen der gestrigen Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Die Mischung sowie ein großes Maß an Diversität werden in den ersten Besprechungen gelobt. Politikerinnen der Rechten wie Marechal Le Pen sorgen sich um das Nationale und Ungarns Premier Viktor Orbán, der sieht schon den moralischen Verfall des Westens in Szene gesetzt. Den verfolgten übrigens weit mehr als 300 Millionen Zuschauer.
Berichtet Susanne Lurwig in den Kulturmeldungen am Ende von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Ein Thema dort, die geringen Erwartungen an den neuen iranischen Präsidenten Pezeshkian.